Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gern gekommen. Ihr habt ein Thema, was euch in den Tagen gerade beschäftigt. Ich bin der Dritte in der Reihe und es gibt wohl noch vier weitere. Habe ich das richtig in Erinnerung? Um Gottes Willen ist euer Thema. Um Gottes Willen. Ich finde das ein saugutes Thema. Andersrum fange ich an. Es gibt Menschen, die treffen ihre Entscheidungen einfach aus unterschiedlichsten Antrieben. Also ganz viele Entscheidungen werden einfach danach getroffen, was ist denn das Nächste, was muss jetzt einfach gemacht werden? Und da denkt man nicht drüber nach, muss es sein oder will ich das oder will ich nicht, sondern es muss eben sein, Kackspülmaschine muss eben ausgeräumt werden, fertig ist. Dann gibt es aber auch Entscheidungen, die treffen wir nach unserem Verstand und wie wir das eben, was uns am schlüssigsten erscheint. Oder inwiefern wir Rücksicht nehmen wollen oder können auf andere Leute oder nach Erwartungen, die an uns gerichtet werden. Oder schlicht und ergreifend nach Lust und Laune, ist ja logisch. Gar keine Frage. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, um Gottes Willen. Und da steckt im Prinzip der Gedanke dahinter, es könnte doch sein, dass Gott nicht nur eine Rolle spielen will und eine Rolle spielen soll im Leben, sondern nicht mal nur die entscheidende Rolle spielt, sondern dass im Prinzip der Regisseur ist von meinem ganzen Wesen. Alles, was ich bin und habe, hat irgendwie mit ihm zu verdanken. Mir ist letztens auch bei uns in Bautzen, wird gerade eben eine Straße, ein Fußweg gepflastert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal wahrgenommen habt, was das für eine scheißschwere Arbeit ist, wenn Pflasterer arbeiten. Also vor Leuten, die mit ihren Händen was machen können, habe ich allerhöchste Hochachtung. Und da gibt es ja keinen Stein, der durch Zufall irgendwie hingeschüttet wird, sondern es wird akkurat vorbereitet, dass es alles eben und plan ist. Dann werden die Steine so in Haufen dahingelegt und dann legen die Pflasterer los. Also ich vom Zuschauen kriege ich schon Rückenschmerzen. Ne? Das liegt nicht an meinem rollatortauglichen Alter, sondern das liegt einfach tatsächlich daran, dass die einfach eine schweineschwere Arbeit haben. Und du kannst dir sicher sein, wenn du auf einem gepflasterten Fußweg entlangläufst, da gibt es keinen Stein, der durch Zufall da ist. In mir hat es so gleich gerattert, ne? Und wenn, es gibt auch diese Redewendung, mein Weg ist gepflastert mit irgendwas, ne? Wenn ein Pflasterer immer nur Dinge mit Absicht tut, das gibt es nicht, außer solche Betondinger, ne? Die sind natürlich, das wird einfach rangekracht, ne? Das ist trotzdem schwere Arbeit, aber dieses Auswählen, welcher Stein passt an welchen, passiert bei Betonpflaster eben nicht. Jeder Pflasterstein ist mit Absicht da. Und wenn dein Weg mit Dingen gepflastert ist, kannst du dir sicher sein, egal ob sich diese Dinge angenehm oder unangenehm anfühlen, das kann sein, dass die sehr schwierig zu tragen sind, Dinge in deinem Alltag. Das gibt nichts, was aus Versehen dort ist. Es kann sein, dass es für dich eine besondere Herausforderung darstellt. Das kann sein, dass du vor Aufgaben stehst, wo du nicht ahnst, wie du die schaffen sollst und bewältigen könntest. Wo du dich fragst, was soll denn das jetzt? Aber auch die schönen Dinge. Die sind nicht aus Zufall da. Und jetzt gibt es eben Menschen, die sagen, diese Dinge, die ich eben in meinem Leben habe und die Entscheidung, wie ich damit umgehe, die möchte ich nicht nur mit mir selber ausmachen oder mit Menschen ausmachen, sondern letztlich mit Gott ausmachen, weil er mir so wichtig ist. Das ist übrigens eine Entdeckung in meinem Leben. Ich bin letztes Jahr 40 geworden. Mal sehen, ob es die Hälfte ist oder nee. Es spricht vieles dafür und vieles dagegen. Dass es unabhängig vom Alter ist. Das gibt Leute, die sind mit 80 noch so wach und sind gespannt, was Gott ihnen noch in den Weg reinpflastern wird. Und es gibt Leute, die sind schon mit 20 scheintot. Oder mit 14. Oder mit, naja. Heute also unter der Themenreihe um Gottes Willen. Und es gefällt mir sehr. Ihr seid da sehr mutig. Ihr habt mir einen Bibeltext gegeben. Ja, da ist es so mutig, wenn Leute sagen, auch in diesem Bereich um Gottes Willen. Es gibt ja Themen, die eignen sich sehr, oder da ist für alle Menschen klar, das hat was mit Gott zu tun. Oder mit dem persönlichen religiösen Leben oder so. Aber dann gibt es Themen, da sagt man, nee, das ist privat, das ist zu persönlich, das geht dich nichts an. Jetzt muss man das an. Eigentlich müsste es jetzt gehen. Geht nicht? Jetzt geht's. Und im Prinzip sind das die Themen, die sich rund, Epheserbrief im Kapitel 5 und 6, Anfang von 6, die sich rund um das Thema Familie, Partnerschaft drehen, Sexualität. Wie gehen wir miteinander um? Und das ist so persönlich. Es ist so persönlich. Und manche von uns sagen, es ist einfach privat, es geht niemandem was an. Es geht niemandem was an. Aber was heißt's dann, um Gottes Willen zu leben? Andere Leute sagen, ich mache aber, was ich möchte. Und Hauptsache mein Wochenende. Und ich mache an dem Wochenende, was ich möchte. Und den Rest von der Woche, der ist so schwer. Ich möchte am Wochenende das Leben genießen in vollen Zügen. Ja, aber um Gottes Willen. Ihr habt mir einen Bibeltext gegeben, der so oft missbraucht worden ist durch die Geschichte hindurch. Manches kann man ganz schwer nur lesen. Im Epheserbrief, ist im Neuen Testament, da ist ein Brief, der eben, wie gesagt, im Neuen Testament steht. Und das ganze Kapitel 5 und der Anfang vom Kapitel 6 beschäftigt sich mit diesen ganz persönlichen Dingen. Die Bibel ist übrigens voll von Themen, die unser Privatleben betreffen und unser persönliches Leben betreffen. Warum sollte es auch anders sein? Weil wir an einen Gott glauben, der eben nicht die Menschen auf die Erde gekracht hat und jetzt sagt, jetzt macht damit, was ihr wollt, sondern er hat sie, wird in einer großartigen Erzählung beschrieben, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Manche sagen, das ist eher symbolisch gemeint, manche sagen, das ist wortwörtlich gemeint. Ich sage, damit solltet ihr euch mal in Ruhe beschäftigen, ob das so oder so gemeint ist. Da spricht nämlich viel dafür und viel dafür. Das ist hochinteressant. Jedenfalls sprießt aus diesem Bericht, wie Gott die Menschen schuf, eine ungeheure Liebe. Und da hat er sie in einen Garten gesetzt und hat gesagt, ihr dürft diesen Garten entdecken, außer eine Sache. Und das ist Sex. Sex ist verboten, Sex ist ekelhaft. Das sagt er natürlich nicht, ne? Sondern er sagt, entdeckt diese Welt. Eine Sache ist nicht erlaubt. Geht's um den Baum. Ich bin kein Gärtner. Ich bin froh, dass es bloß um den Baum geht, ne? Also Bäume, es ist mir ein, ich weiß nicht, ich habe keinen Bezug zu Bäumen. Bäume sind eben Dinger, die am Straßenrand stehen. Gefährlich sind nachts bei Glatteis. Und Gott sagt nicht nur, okay, diese ganzen familiären, privaten Dinge, die nehmen wir eben mal mit in Kauf. Das gehört eben auch mit zu dir. Du musstest halt mal in die Pubertät kommen und deswegen ist das eben so. Aber okay, es soll mir dazugehören. Sondern du wärst nicht auf dieser Welt, wenn deine Eltern nicht miteinander geschlafen hätten. Und welchen Umständen das gewesen sein mag, ob das voller Liebe war oder voller Verachtung. Das mag sein, dass das die ganze Bandbreite, die diese Welt bietet, spielt sich ja auch in unseren Familien ab. Aber das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Du bist auf dieser Welt. Und du bist nicht durch Zufall hier, sondern du bist mit Absicht da. Wenn der Samuel nicht hier wäre auf dieser Welt, würde niemand von uns den Samuel vermissen, weil wir den nicht wüssten, dass dieser Platz neben der Jenny leer wäre. Wir wüssten es ja gar nicht, ne? Wir wüssten es nicht, ne? Aber Gott würde sagen, Mensch, hier fehlt noch jemand, der Klavier spielen kann. Hier fehlt noch jemand. Zum Glück bist du da, Samuel. Gott schaut nicht verächtlich auf diese privaten, familiären, sexuellen Dinge, sondern hat dazu ein volles und ein ganzes Ja. Und um Gottes Willen, stellt ihr euch diese Frage, ja, um Gottes Willen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Schon diese Frage zeigt, dass ihr unglaublich anders seid als viele andere Leute. Andere Leute sagen, na, in mir atmet es, in meinen Adern fließt nicht Wasser, sondern Blut. Manche sagen auch, Sexualität ist wie Dynamit in den Adern. Irgendwann erwacht das in der Pubertät und plötzlich ist es da und man muss damit irgendwie umgehen. Viele Leute sagen, ich mache damit, was ich will. Und ihr sagt, ja, um Gottes Willen. Mir ist das sehr wichtig, dieser Punkt, um Gottes Willen. Es gibt Christen, die sagen, die reden über sexuelle Dinge vor allen Dingen in der Kategorie, was ist erlaubt, was ist verboten. Und das finde ich eine ganz schwierige Geschichte. Was ist erlaubt, was ist verboten? Wisst ihr, ich bin verheiratet. Eine ganz feine Frau habe ich. Also die ist saugut, habe ich saug. Also ich frage mich, wie an die kommen, aber ich habe viel Glück gehabt. Gesegnet bin ich, wie ich bin. Ne? Sagen die Christen gesegnet, die anderen sagen Glück gehabt. Also ich bin jedenfalls mit einer feinen Frau verheiratet. Und jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Erzähle ich was anderes. Ah, habe ich mich versammelt. Da ist egal. Also, Ich bin mit einer feinen Frau verheiratet. Vielleicht sollte ich einfach das erzählen, das ist gut. Also, wir haben hier einen Bibeltext vor unserem Auge, wo wir eine Idee bekommen können, wie es gut funktionieren kann. Der Bibeltext stammt aus einer ganz anderen Zeit. Der ist an Menschen gerichtet mit einem ganz anderen Hintergrund, also einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Und im Prinzip bist du heute gefragt, wie willst du es sehen? Wie siehst du es? Positionier dich dazu. Ich persönlich habe dazu eine Meinung. Die möchte ich gerne mit dir teilen. Teilen macht reich, mich zumindest. Wenn du nachher sagst, ich sehe es ganz anders, da wäre ich daran interessiert, das von dir zu hören. Wenn du was bestätigen möchtest, dann sehr gern. Wäre bloß etwas langweilig, weil das andere wäre nochmal spannungsvoller, logischerweise. Ein Bibeltext, wo ich schon sagte, der ist ein ganz missbrauchter Bibeltext. Da finden sich zum Beispiel Sätze wie, ordnet euch einander unter, sagt Paulus zu den Männern und zu den Frauen. Und dann konkretisiert er es noch und sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und zeigt damit, dass ihr euch auch dem Herrn, also Gott, unterordnet. Ihr Männer aber liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde, das Haupt der Gemeinde ist, so seid auch ihr das Haupt eurer Frauen. Das ist ein Satz, den kann man eigentlich nur so verstehen, dass gesagt wird, die Frauen sollen bitte den Männern gehorchen und die Männer sollen den Frauen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und dann wird es alles klar gehen. Ich habe heute schon verschiedene Dinge erlebt in meinem Tag bei mir zu Hause, wo da schon manches schiefgegangen wäre, wenn wir das so halten würden bei uns in der Familie. In welche Zeit ist dieser Bibeltext geschrieben? Wir schauen in das Mittelmeer, in den Raum ums Mittelmeer. Am Mittelmeer war damals die Hochkultur schlechthin. Um das Mittelmeer, sagt man, war die Blüte zumindest unserer Kultur. In China hat sich noch was anderes abgespielt und in anderen Stellen mag alles sein. Aber unsere Kultur, die abendländische Kultur, hat dort ihre Wiege. Von wegen christlich-jüdische Kultur, die hat auch hellenistische Gründe. Also das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, wenn jemand sagt, das jüdisch-christliche Abendland, das ist etwas, nur ist die Wahrheit, aber es ist eben bloß die halbe Wahrheit. Also, im Mittelmeerraum gab es im Prinzip zwei Kulturkreise, die auf Paulus eingeströmt sind und die Paulus vom inneren Auge hatte. Das waren seine inneren Bilder, die er hatte, wie Familie abläuft. Da gab es zum Beispiel, das war falsch. Jetzt habe ich es falsch. Ach, habe ich mich schon wieder verlaufen, ne? Jetzt. Da gab es zum Beispiel hier ganz rechts. Ich als Geografie-Leistungskurs weiß natürlich, dass man Osten sagt. Also, ganz im Osten des Mittelmeeres gab es das kleine Land Israel. Das Land Israel, das Volk Israel, das Volk der Juden, hat eine lange, mehrere Jahrhunderte alte Geschichte schon damals gehabt mit Gott. Und Gott hat dem Volk Israel gesagt, zum Beispiel, du sollst die Ehe achten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht fremdgehen, du sollst zu deinem Mann oder zu deiner Frau stehen. Ihr sollt euch auch bloß einen Partner nehmen, das geht schief, wenn das anders läuft. So, das war die Gesetzesansage im Volk Israel. Die Realität war eine andere. Hat sich zum Beispiel herausgebildet, das geht auf einen kleinen Satz in dem Heiligen Buch der Juden zurück, im Alten Testament. Wenn deine Frau das und das tut, dann kannst du ihr einen Scheidebrief ausstellen. Das heißt, wenn deine Frau das und das tut, kannst du sie in die Wüste schicken. Im übertragenen Sinn kannst du wieder freigeben. Freigeben bedeutete damals aber, sie ist mittellos und bleibt auf sich selbst gestellt zurück, auf ihre jegliche soziale Versicherung, jegliche soziale Absicherung verfällt. Und jetzt haben manche Männer haben sich dieses Gebot mit diesem Scheidebrief zurechtgelegt und zurechtgebogen und haben eben nicht nach Gründen gesucht, um möglichst an dieser Beziehung zu arbeiten und beieinander zu bleiben, sondern zu sagen, ach naja, das Essen hat nicht geschmeckt. Die hat nicht ordentlich gewürzt. Die Gewürze waren falsch drin. Dann kann ihr einen Scheidebrief ausstellen. Das war nicht in allen Familien so, aber es war eben auch gang und gäbe. Es waren nicht bloß die anderen, sondern das war zwar eine Aussage, so soll es sein, aber im praktischen Alltag ist das de facto nicht überall so gewesen. Im ganzen Mittelmeerraum, wo der Hellenismus, ihr kennt es vielleicht aus Geschichte, das Griechentum verhaftet war, dort hat man ganz andere Maßstäbe noch gehabt. Da war es auch gang und gäbe und Sitte, dass man eine zweite oder eine fünfte oder eine 15. Frau sich nimmt. Und dass man eine Frau sich für die Küche, eine für die Nachkommenschaft und eine für die Lände, so hat man das gesagt. Da war nicht die Küchenlände hier, die Schweinslände gemeint, sondern war die menschliche Lände gemacht für sexuelle Vergnügen. Man hat sich mehrere Frauen gleichzeitig gehalten. Trotzdem war klar, in diesem Raum, im Judentum und im griechischen Raum, im Hellenismus und Ephesus, eine große, bedeutende Stadt im griechischen Raum. Eine große Verwaltungseinheit, dort hat sich kulturelles Leben abgespielt. Dort sind diese ganzen Einflüsse zusammengekommen und dort gab es jeden Lebensstil, den man sich nur vorstellen konnte. Was aber klar war und überall klar war, wenn es eine Familie gibt, hat der Mann das Sagen und alle anderen haben nicht das Sagen. Es gibt einen Bestimmer. Einen Bestimmer. Und der ist männlich und hat über alle anderen das Sagen. Und das ist das Bild, was Paulus hatte. Wenn er über Familie und Ehe spricht, ist es das, was er vorgefunden hat. Seine Vorstellungswelt hat sich genau darin abgespielt. Und dann sagt er, ihr Männer, wenn ihr eurer Familie vorsteht, wenn ihr das Haupt eurer Familie seid, dann tut das, so wie Christus es getan hat für seine Jünger. Nämlich, indem er alles gegeben hat. Diese Ansage, ihr Männer, seid das Haupt für eure Frauen, so wie Christus es war. Das hören wir in unserer Zeit vor allen Dingen als, die Männer sollen die Bestimmer sein. Die Leute damals haben etwas anderes gehört, die ersten Adressaten dieses Briefes. Die haben rausgehört, ihr Männer, ihr seid ja sowieso die Bestimmer. Das ist ja logisch, niemand anders kennt es, als dass die Männer die Bestimmer sind in ihrem Kulturkreis. Ne? Paulus sagt also nichts darüber aus, ob die Männer die Bestimmer sein sollen, sondern auf welche Weise sie das tun sollen. Paulus hat in diesem ganzen Kapitel nicht das Thema, wollen wir die sozialen Verhältnisse ändern? Das merkt man zum Beispiel daran, dass er schreibt an die Eltern, er schreibt an die Männer, wie sie sich den Frauen gegenüber verhalten sollen, die Frauen gegenüber den Männern, die Kinder gegenüber den Eltern, die Sklaven gegenüber den Herren und die Herren gegenüber den Sklaven. Und da schreibt er nichts davon, lasst uns die Sklaverei abschaffen. Das ist nicht das Thema an dieser Stelle, sondern wie füllen wir sozusagen dieses soziale Gefüge, in dem wir uns befinden, wie füllen wir das aus? Und da sagt er, schaut euch das Christus an. Um Gottes Willen, lebt nicht einfach bloß so, ihr Männer, sag ich es mal, weil ich halt ein Mann bin. Ich find's schwierig, mich in die Rolle der Frauen hineinzuversetzen. Da komme ich tatsächlich an meine Grenze. Ihr Männer, wenn ihr das Sagen habt, tut es als die, die gelernt haben, wie Leitung funktioniert, indem man dient, anderen Gutes tut. Schaut, was braucht der andere, was kann dem anderen Gutes tun, was kann dem anderen Gutes gut tun. Ob der Paulus dasselbe immer eingehalten hat, ob wir das immer einhalten, das ist nochmal eine andere Frage, das ist die Frage der Umsetzung. Aber das Thema von Paulus ist, lebt eure Macht nicht grenzenlos aus, sondern schaut, auf welche Art und Weise ihr euch gegenseitig dienen könnt. Und da kommt eine Ansage an die Männer, an die Frauen. Ich habe mit dem Bibeltext mal mit einer Jugendgruppe zusammengearbeitet. Das war eine reine Männergruppe. Das war eine nette Sache. Das war eine schöne, beeindruckende Geschichte. Und da haben wir in der ersten Runde zusammengetragen, wie wir den Bibeltext verstehen und wie man den auch nicht verstehen könnte. Und da gab es eine große Diskussion, wie meint das Paulus? Und die einen fanden es gerecht, weil so meint er das doch. Und die anderen haben gesagt, so ist ungerecht, so geht man doch nicht mit Frauen um, hin und her. Und es gab jedenfalls eine große Debatte. Und dann haben wir den zweiten Schritt gemacht und haben wir gesagt, jetzt reden wir mal nicht darüber, ob diese Geschichte wahr ist, sondern wir nehmen es mal so, als wenn Paulus uns anspricht. Und die Sätze an die Frauen, wir sind ja jetzt keine Frauen hier im Raum. Wie wäre es denn, wenn wir mal diese Sätze, die an die Frauen gerichtet sind, die überlassen wir jetzt mal gern den Frauen, das ist doch in Ordnung. dann sollen sich doch die Frauen mal mit diesen Frauensätzen auseinandersetzen. Aber wir sind doch jetzt Männer. Und plötzlich wurde es eine ganz ernsthafte Runde, weil wir nämlich überlegt haben, was heißt denn das praktisch, anderen Leuten ein gutes Vorbild zu sein, voranzugehen, aber in einer Art und Weise, die Christusgemäß ist. Plötzlich hat sich die ganze Diskussion wie verschoben und plötzlich wurde es hochspannend. Das kannst du mal versuchen, in deinem Alltag umzusetzen. Viel Vergnügen dabei. Ihr habt mir 3 Bibelverse gegeben aus diesem langen Text und einer hat sich mir besonders angetan. Vers 31. Es heißt in der Schrift, so wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die beiden werden ein Leib sein. Vers 31. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird sich mit seiner Frau verbinden und die beiden werden ein Fleisch sein. 3 kurze Punkte habe ich dazu. Und die 3 Punkte finde ich sehr nachdenkenswert. Wenn wir nachher drüber ins Gespräch kommen würden, ich würde mich sehr darüber freuen. Erstens, wer mich kennt, der weiß, eines meiner größten Hobbys ist, also da geht mir wirklich das Herz auf, zum Glück kommt vor nicht die Frage Moped oder Skifahren. Also, weil das lässt mir wirklich das Herz höher schlagen. Also, das ist so gigantisch, auf einem Berg zu sein, die Piste runterzufahren. Langlauf ist mir zu anstrengend. Berg hoch, Berg runter. Du liebe Zeit. In meinem Alter ohne Rollator, ne? Aber Skifahren, Berg runter düsen, das ist also sauschön. Also, mir gefällt das ohne Ende. Eine der wichtigsten Dinge beim Skifahren, also Snowboard ist furchtbar. Schon vom Ansehen wird mir schlecht und ich kriege nassen Hintern, ne? Aber vom Skifahren her, also bin ich wirklich begeistert. Eine der wichtigsten Sachen beim Skifahren, und das funktioniert es nicht, ist die Bindung. Ist die Bindung, weil die nämlich eben die Verbindung darstellt zwischen dem Kerl in meinem Falle, der eben auf dem Skiern steht, und die Skier, die eben so gebaut und geformt und gekauft, so taliert, ne, dass man da schön die Berge runterfahren kann. Das Entscheidende ist tatsächlich die Bindung, wie die eingestellt ist und wie das funktioniert. Paulus spricht hier in diesem Text die Frage von Bindung an. Und er sagt, wenn Familie funktionieren soll und menschliches Miteinander funktionieren soll, muss klar sein, wer ist an wen gebunden und wer ist an wen nicht gebunden. Und da schreibt er ganz, also ganz klar und gibt uns damit eine Spur und sagt, ein Mann, ich denke, ich deute, auch die Frauen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Da wird eine Bindung, da muss sich eine Bindung lösen. Eine Verbindung muss sich lösen, damit man eine andere Bindung eingehen kann. Eines muss sich lösen, damit ein anderes sich, damit man sich auf etwas Neues einlassen kann. Ich habe inzwischen so viele Beispiele kennengelernt von Menschen, wo die Eltern ständig bis ins hohe Alter reinreden. Es ist eine furchtbare Angelegenheit. Ich habe nichts gegen alte Leute, wirklich nicht. Aber wenn sie den Mund nicht halten können bei Dingen, die sie nicht angehen, es ist grauenhaft. Bei anderen Leuten aber auch. Wenn Leute sich reinhängen in Zeug, was sie nicht angeht. Ich arbeite bei der Kirche, bin mit in der Kirche angestellt. Denkt nicht, dass es bei der Kirche anders ist. An allen Ecken und Enden wird in Dinge reingeredet, für die man nicht verantwortlich ist. Das ist natürlich auch sehr bequem, ne? Also ich kann Kanzler. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt und überlegt, wie können wir das alles besser und gescheiter gestalten. Aber einfach aus der Perspektive zu reden und sagen, ihr müsst es anders machen, das ist eine sackige Art und Weise. Wo leben wir denn? Und meine Frau und ich, wir haben gesagt, das machen wir nicht mit. Wir wollen uns von unseren Eltern trennen. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Das hat sich zum Beispiel darin niedergeschlagen, das erzähle ich gleich. Ich möchte euch vorher noch von einem Kollegen erzählen. Der hat mir gesagt, also, der hat nämlich erzählt, dass er wieder in sein Elternhaus eingezogen ist mit seiner Frau, die geheiratet hat. Und da sage ich, na, wie macht ihr das ganz praktisch, dass der die Eltern ständig reinreden? Sagt er, nö, das haben wir ganz klar geregelt. Erstens haben wir einen eigenen Hauseingang. Und zweitens habe ich meinen Eltern gesagt, ihr könnt zu Dingen sagen, ist in Ordnung, aber in zwei Zimmern habt ihr nichts zu sagen. Das Schlafzimmer ist die Küche. Ihr habt weder in unser Liebesleben reinzureden, das geht euch nichts an. Und es geht euch nichts an, was bei uns auf den Tisch kommt. Und wenn es euch nicht schmeckt, dann geht woanders hin. Aber ihr habt ja nichts zu sagen. Ihr dürft gern unsere Gäste sein, aber nichts anderes. Eine Trennung muss sein. Nach meinem Eindruck ist das eine ganz wichtige Sache. Ich wundere mich manchmal, dass Menschen so in eheähnlichen Zuständen leben, ohne dass klar ist, an wem wollen sie nicht mehr hängen? Wo soll keine Verbindung mehr sein? Für mich war das als junger Mann schon eine spannende Sache. Es ist schon 3 Tage her, dass ich jung war. Ich war, ich denke, 25, als ich geheiratet habe. Ja, wir hatten dieser 15-jähriges Hochzeitsjubiläum. Ich war 25, als wir geheiratet haben. Und wir haben beschlossen, dass wir bei uns zu Hause vorm Essen beten wollen. Wir kannten das. Meine Frau ist Christ, ich bin Christ. Mein Bruder ist noch Christ und seine Frau. Ansonsten ist unsere ganze Familie sind keine Christen. Das ist manchmal sehr spannend bei Familienfeiern, weil die Familienfeiern so gar nicht so christlich ablaufen, sondern so normal ablaufen. Und dort bin ich auch kein Jugendwort in der Familie, sondern da bin ich einfach bloß der Wolfram. Und da wird auch mal schweinischer Witz erzählt und dann wird Schnaps getrunken und es geht einfach so zu, wie es eben zugeht. Und es ist für mich immer sehr interessant, wenn Jugendliche zu mir sagen, ja du Wolfram, du musst ja so christlich reden, wie es mir in der Schule geht, du hast ja keine Ahnung. Da denke ich, ja, zum Glück weißt du nicht, wie es auf unseren Familienfeiern zugeht. Der Cousin meiner Frau hat auch mal von seiner Frau eine Stripperin zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das finde ich aber nicht bloß wegen Christsein ein bisschen abstrus, aber sei es drum. Also es ist keine heilige Familie, es ist nicht die blanke Heiligkeit. Jedenfalls haben meine Frau und ich gesagt, wir wollen gerne als Christen leben, auch in unserer Familie. Und da haben wir uns überlegt, was heißt denn das ganz praktisch? Zum Beispiel heißt es, dass wir vorm Essen beten. Jetzt ist das ja nicht schlimm, wenn man das zu zweit macht. Das kennst du ja auch, ne? Wenn du in deiner Jugendgruppe bist und dann sagt irgendjemand, die Dana sagt, jetzt beten wir noch miteinander. Da weißt du, wie man sich christlich benimmt. Man faltet seine Hände, macht die Augen runter. Und dann zum Schluss sagt man Amen. Aber wenn du in der Schule bist oder im Kollegenkreis, betest du dann auch? Und wie peinlich ist denn das? Und zu dieser Situation kam es, als wir unsere erste Familienfeier hatten, die wir ausgerichtet haben. Der Geburtstag meiner Frau war es nicht, sondern mein Geburtstag. Ich habe im Dezember Geburtstag, wir haben im Mai geheiratet, hatten lange Zeit, wo wir es überlegen konnten. Und im Dezember hatte ich Geburtstag, es waren 15, 20 Leute da. Es gab was zu essen, es gab was zu trinken. So, alles war fertig und alles fristlos. Scheiße. Und jetzt 25-jähriger Mann, das andere 50-jährige, 60-jährige Leute mit ihren Frauen haben ihr Leben gelebt, sind alles feine Leute, aber es ist niemand Christ. Habe auch keinen Sensus dafür, dass es jemandem wichtig sein könnte. Oh, ich sag zu meiner Frau, scheiße, wie machen das jetzt? Und jetzt sagt meine Frau, ne wissen, jetzt wird gebetet. Zum Glück habe ich mich nie als Hauptelf gespielt und sage, was hast du mir zu sagen, Weib? Sondern zum Glück habe ich gesagt, hast recht. Sie sagt, wenn du es jetzt nicht machst, machen wir es nie. Also jetzt, Arsch zusammen und los. Okay, Frau ist das Haupt der Gemeinde. Also machen wir so. Ich klopfe an den Glas und sage, liebe Verwandtschaft, es ist schön, dass ihr da seid. Ich will gerne noch 2 Sätze sagen. Und zwar erstens, es kann sein, dass bei euch anders zu Hause anders ist. Aber wir machen, bei uns gilt, dass wir vom Essen beten. Deswegen lade ich euch ein, dass wir miteinander beten. Und bevor die nur ihre Gabeln fallen lassen konnten, hatte ich schon meine Hände gefalten, Augen zu, damit mir nicht mehr peinlich war, und habe ein Tischgebet gesprochen. Dann sage ich Amen. Die zweite, die Amen sagte, war meine Frau. Alle anderen schwiegen sich still an, haben sich auch ein bisschen gewundert und dann haben sie weitergegessen. Für mich wurde nur etwas deutlich, dass das mit einer grundsätzlichen Entscheidung zusammenhängt, die wir getroffen haben eben miteinander. Dass es bedeutet, wenn man eine neue Familie gründet, wie auch immer die aussehen mag, ob die perfekt ist oder nee. Es wäre clever, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie will man diese Bindung und dieses Loslösen der Bindung gestalten? In welchen Bereichen dürfen Leute auch was reinreden oder eben auch nicht mehr? Dürfen sie ins Schlafzimmer reinreden, in die Küche oder wie man es mit dem Tischgebet hält? Oder. Ihr dürft es auch anders machen. Es ist in Ordnung, wenn ihr es anders macht. Ich meine nur, in diesem Bibelvers wird angedeutet, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und als wenn das ihm erst Freiheit geben würde, um sich neu zu verbinden, erst dann kann es weitergehen. Ich meine, du bist gut beraten, wenn du dir darüber Gedanken machst. Wie sieht das für dich aus? Ich wundere mich manchmal, ich habe bloß noch keinen so richtigen Weg gefunden, wie man das auch Jugendlichen sagen kann, weil ich scheue mich auch manchmal ein bisschen vor Übergriffigkeiten. Ich suche manchmal nach einem Weg, wie ich das auch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen deutlich machen kann. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute sagen, ich kann eine neue Bindung eingehen und mache eigentlich mit meiner Freundin und meinem Freund wir leben auch schon irgendwie zusammen und machen irgendwie unser Ding, aber das andere ist auch nicht so richtig abgeschlossen. Und da habe ich so den Eindruck, dass da wie Ebenen verschwimmen. Ich persönlich habe damit gute Erfahrungen damit gemacht, dass man sagt, das ist das eine, das hat auch seinen Platz. Aber meine Eltern, die sind auch jetzt noch für mich wichtig, ja, aber in manchen Dingen haben sie eben nichts mehr zu suchen. Und manchmal darf man das ja konfrontativ äußern und manchmal auch etwas charmanter. Aber grundsätzlich müssen die Eltern lernen, dass sie auszuhalten haben aus manchen Dingen. Ich zumindest habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das heißt nicht, dass man beratungsresistent sein soll. Aber welchen Platz gibt man den Menschen, die sonst Einfluss haben? Das ist ganz schön schwer für deine Eltern. Ich bemerke das jetzt, ich bin Vater, wir haben 3 Töchter. Sau gute Sache, ich bin Hahn im Korb sozusagen. Also 3 Töchter sind, also es ist wirklich sehr gut. Das bin ich schon sehr begeistert davon. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das in einer guten Art und Weise geregelt haben, dass klar ist, was dürfen Eltern und was dürfen sie eben auch nicht. Ich bemerke, dass Eltern das nicht erst mit 16 oder 18 lernen, die Kinder freizugeben. Du brauchst kein Mitleid mit deinen Eltern haben, sage ich als Vater. Ein Vater, wie es für eine Mutter ist, weiß ich nicht genau. Ich bin eben keine Mutter. Ein Vater schiebt sein Kind im Kinderwagen entlang und dann lässt das erste Mal jemand anders den Kinderwagen schieben. Dann schafft das Kind ein erstes Mal in den Kindergarten und lässt es einen Vormittag dort. Dann geht es in die Schule. Dann geht es in der 5. Klasse in eine andere Schule. Das ist gerade die Etappe, wo ich gerade bin mit meiner größten Tochter. Die ist gerade in die 5. Klasse gekommen. Wenn meine Tochter 18 ist oder 20 oder was auch immer, hatte ich 20 Jahre mich dran zu gewöhnen, sie Schritt für Schritt loszulassen. Ich hoffe, mir gelingt es. Ich hoffe es für meine Töchter, dass ich lerne bis dorthin. Du hast es da schwerer. Du musst von 0 auf 100 gleich sagen, Cut, Schluss, alles. Das ist euer Platz und nichts anderes. Wenn ihr jetzt raushören solltet, dass ich gerade was gegen eure Eltern habe oder gegen andere Leute, die euch reinreden wollen, dann meinte ich das nicht. Es geht mir nicht darum, andere Leute schlecht zu machen, sondern es geht mir darum, dass diese Aufgabe, um dich an jemanden zu binden, musst du dich von Dingen lösen. Diese Aufgabe kannst du nicht delegieren, die musst du bewältigen. Die nimmt dir niemand ab. Du musst entscheiden oder es wird für dich entschieden. Zur Not deine Schwiegermutter wird es entscheiden und wird dir sagen, wie du zu kochen hast. Wenn du darauf Lust hast, viel Vergnügen. Ich hätte es nicht. Wobei meine Schwiegermutter sehr gut kocht, aber spielt keine Rolle. Erstens die Frage nach der Bindung. Beantworte die für dich. Welche Bindung willst du lösen, damit du neue eingehen kannst? Was heißt es auch konkret? Wie willst du finanziell abhängig sein von deinen Eltern? Ich denke manchmal, manche Leute gehen auch keine bewusste neue Bindung ein, weil sie Angst davor haben, die Alten zu verlassen. Mir hat jetzt eine alte Pfarrfrau gesagt, ich weiß gar nicht, warum die jungen Leute so spät heiraten. Wir haben damals geheiratet, sobald wir das Geld fürs Standesamt zusammen hatten und für die Kirche, so für die nötigste Sache. Die wollen halt alles so eine perfekte Feier haben. Es muss alles perfekt sein. Warum denn eigentlich? Warum warten die denn drauf, bis alles so perfekt ist? Die gehen doch arbeiten, da haben sie eben kein Geld für eine Riesenfeier, haben sie eben plus Geld für eine kleine Feier, aber Hauptsache zusammen. Und Hauptsache Klarheit in den Bindungen, an die Eltern gebunden oder nicht an die Eltern gebunden. Zweites Mal. Jetzt wird es noch kniffliger. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weib anhängen. Ist ein bisschen altertümlich formuliert, ne? Und die beiden werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein, meinte ich, ist so gemeint, dass die beiden miteinander schlafen werden. Das ist eben eine körperliche Vereinigung. Im Prinzip sind die beiden nicht mehr voneinander zu trennen. Es gibt Trennungen, das ist gar keine Frage, das wissen wir alle. Wir wissen aber auch alle, dass das unter großen Schmerzen zwar zu bewältigen ist, aber es sind trotzdem große Schmerzen. Das wissen wir alle. Bindungsforscher sagen, das ist wirklich ein bisschen eine tricky Gelegenheit. Je dichter die Bindung, die man miteinander eingeht, umso schmerzvoller ist es, wenn man es dann wieder auseinanderreißt. Das ist tatsächlich so. Das meine ich auch wahrzunehmen und zu beobachten. Deswegen mache ich dir Mut, zu überlegen, an wen du dich wie intensiv binden willst. Und welche Dinge du bewahren möchtest. Welche Dinge möchtest du bewahren? Wo lohnt es sich zu überlegen, verschenke ich mich bis ins Letzte oder wo auch nicht? Bindungsforscher, wie gesagt, also Sexualforscher sagen, dass beim Geschlechtsverkehr, wenn man miteinander schläft, einen Orgasmus hat, dass da Bindungshormone freigesetzt werden. Und es passiert eine Bindung aneinander. Wir leben in einer Zeit, wo ich meine, das wäre gut, wenn sie das bedenken würde. Ihr wisst selber, wie das sexuelle Verhalten in unserer Zeit ist. Zumindest kannst du es vielleicht bei manchen Leuten einschätzen. Wenn das so ist, was da manche Forscher sagen, dass man sich aneinander bindet und dass man eine Verbindung knüpft. Und da hing dann eben der Vergleich mit der Skibindung, da klickst du nämlich, latschst du drauf und dann ist es gelöst. Ne? Aber so ist es eben bei Menschen. Ne? Wir reden über Menschen und nie über eine Sache. Ne? Dann ist eben eine Verbindung geknüpft. Und wie schwer ist das, wenn man sich verschenkt hat, sich dann wieder von jemandem zu lösen? Ich meine, es ist, lohnt sich zu überlegen, ob das tatsächlich so richtig ist, wie es gesagt wird. Jeder schläft nach Lust und Laune mit allen möglichen Leuten rum. Mir geht es an dieser Stelle nicht um eine Moraldebatte. Das hat auch eine moralische Komponente. Die kann man auch gerne führen, diese Moraldebatte. Um die geht es mir aber jetzt nicht. Sondern ich habe ein paar Beispiele vor Augen von Leuten, die da auch manches schon erleben mussten. Ich habe zum Beispiel vor Augen einen jungen Mann, der vor einer Jugendveranstaltung, der hat dort eine Rolle gespielt in dieser Jugendveranstaltung, stand auf der Bühne, betender oder predigender oder singender Weise, hat ein Anspiel mitgemacht, stand jedenfalls vorne. Was davon, sage ich euch nicht, weil das spielt keine Rolle. Er hatte eine tragende Rolle bei dieser Jugendveranstaltung gespielt und er sagte kurz vor dieser Veranstaltung zu mir, Wolfram, ich muss nur kurz mit dir reden, sag ich, was denn los? Der sah total bleich aus. Ach, ein schlimmer Anblick. Sag ich, Mensch, was ist denn los? Der kleine, es war so eine Kirche nebenan, Friedhof, gibt es ja manchmal bei Kirchen, kleinen Friedhof nebenan. Dem war auch wie Friedhof, das hast du richtig angesehen. Und er sagte, Wolfram, ich habe das Schlimmste meines Lebens gemacht. Meine Freundin war schwanger, wir haben diesen Dienstag abgetrieben. Ich weiß, ich werde das mein Leben lang bereuen. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Aber in 20 Minuten, in 7 Minuten geht's los. Was mache ich denn jetzt? Was wir dort gemacht haben und wie es weiterging, spielt jetzt an dieser Stelle keine Rolle. Ich habe da verschiedene Sachen entdeckt. Auch, dass der in diesem Moment alles andere als in so einen Moralhammer brauchte. Was ich aber weiß, was er entdeckt hat, ist, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat, welchen Zaun möchte ich um meine Sexualität bauen? Welchen Schutzraum soll meine Sexualität genießen? Wem verschenke ich mich und wem verschenke ich nicht? Diese Frage hatte er sich nicht beantwortet. Und er hat es also in diesem Moment ganz, ganz schwer bereut. Jetzt will ich nicht sagen, dass alle die miteinander schlafen, dass die jetzt alle abtreiben oder dass das alles ganz schlimm sind. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Als ich 13 war, hat mich mein Bruder in die Junggemeinde mitgenommen. Hat mich überredet. Ich wäre da nie und nimmer hingegangen, aber er hat mich überredet. Damit er endlich Ruhe gibt, bin ich mitgegangen. Und mir hat es dort gefallen, bin ich dabei geblieben. Also ich bin überredet worden. Und dann gab es an einem der ersten Abende, einen JG-Abend zum Thema Sexualität. Wir reden über Sex. Das fand ich schon ganz abstrus. Ich, 13, was soll ich jetzt mit 17-Jährigen über Sex reden, denken, was? Hä? Und da haben doch tatsächlich Leute gesagt, Sex gehört in die Ehe. Und ansonsten ist es falsch, sonst ist es Sünde. Da bin ich mit 13, 14 damit konfrontiert worden und habe ich gedacht, ich bin total im falschen Film. Es kann doch, das ist, nein, das ist doch schwach. Sowas Dünnes, das gibt's nicht, habe ich gedacht. Und der einzige Grund, um darüber nochmal nachzudenken, war eigentlich, dass die Leute, die das gesagt haben, die waren, die kann ich ja aus anderen Zusammenhängen, die waren glaubwürdig irgendwie. Die waren irgendwie für mich so, dass ich gedacht habe, ja, das kann sein, dass das für mich abstrus klingt, aber es lohnt sich da zumindest wenigstens Argumente zu suchen, warum das nicht sein könnte. Ansonsten ist es Quatsch. Ich entdecke jedenfalls in diesem Bibeltext wie so einen Dreischritt. Als wenn Paulus sagen würde, denk darüber nach, wie du es halten willst. Es gibt ein Verlassen, du musst eine Bindung lösen, um eine Bindung einzugehen. Und wenn du dir darüber klar wirst, wie du diese Bindung gestalten willst und an wen du dich binden willst, dann haben auch diese anderen Dinge einen Platz. Ich habe den Eindruck, dass das vielen Menschen vieles Leid ersparen würde, wenn man das so leben könnte und leben würde. Ich kenne inzwischen alles Mögliche. Ich kenne Leute, die es gedacht haben, ich will das so leben, auch wenn das noch so weltfremd, unsere Welt fremd ist, auch wenn es noch so weltfremd ist, möchte ich es leben. Und die das tatsächlich geschafft haben. Ich kenne andere Leute, die gesagt haben, es ist zwar weltfremd, ich will es leben, und sie haben es nicht geschafft. Und die mit ihrem schlechten Gewissen allein geblieben sind. Ich kenne inzwischen auch Leute, die sagen, ich verstehe die Bibel anders, ich mach's anders. Ich mach dir Mut, dass du dir darüber Gedanken machst, wie du es halten willst. Wie möchtest du es tun? Und vor allen Dingen mache ich dir Mut dazu, dass du dir Menschen suchst, die da nicht unbedingt deiner Meinung sind, aber die das mit dir ergründen. Wie ist es gemeint? Wenn es wirklich so ist, um Gottes Willen, müsste man ja sagen, na, nicht bloß nach unserer Zeit, nicht bloß um unsere Zeit willen, so wie es alle machen. Das ist ja dann kein Argument. Bei Paulus in der Zeit damals war das auch kein Argument. Da haben es auch alle anders gemacht. Die Bibel damals war nicht im Mainstream, sondern sie war völlig gegen den Zeitgeist. Und Paulus stellt sich mit diesem Satz völlig gegen den Zeitgeist. Frontal. Wie willst du es halten? Welchen Zaun möchtest du bauen um diese so kostbare Sache? So kostbar. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, warum Menschen überhaupt miteinander schlafen. Warum ist das wichtig? Wofür ist denn das überhaupt da? Biologisch gesehen ist es für die Frauen völlig irrelevant, dass es sowas wie einen Orgasmus gibt. Ich persönlich als Christ deute das so, dass es einfach nur ein Riesengeschenk ist Gottes an die Menschen. Ansonsten hätte das auch anders regeln können. Also bitte, so einfallsreich wie die Natur das mit der Fortpflanzung geregelt hat, hätte das auch völlig in Selbsterhaltungstrieb und ohne jegliche Freude schenken können. Aber nein, er macht es anders. Das scheint doch so, als wenn er daran gefallen hätte. Er hat ein absolutes Ja dazu. Aber wie soll es jetzt Gestalt gewinnen? Ich habe nach meinen ganz großen, mir wurde schlecht an diesem USG-Abend, ich habe gedacht, so eine Hacke. Eigentlich habe ich es bis zu meiner Ehe nicht bis ins Letzte verstanden, sondern habe eigentlich nur deswegen, wegen der Glaubwürdigkeit von Menschen, wurde es für mich eine echte Frage und eine echte Alternative. Allerdings habe ich auch christliche Kreise kennengelernt, die mit dieser Sache sehr, sehr klar, manchmal auch sehr, sehr hart umgegangen sind, mit diesen ganzen sexuellen Fragen, mit dem Ergebnis, dass dann Menschen in der Einsamkeit zurückgeblieben sind und nie wussten, wo sie hin sollten mit ihrem Gewissen und mit ihren Fragen und mit dem Eindruck, scheiße, ich habe jetzt was ganz Schlimmes gemacht, ich habe mit meiner Freundin geschlafen und jetzt, was sagen jetzt die anderen, wenn ich das zugebe, weil es ist ja Sünde und in welche Schublade komme ich dann? Also ich finde es kein ganz einfaches Thema, ich mache dir aber Mut, mit diesem Thema nicht allein zu bleiben und das ist jetzt mein dritter Punkt und dann bin ich schon fast fertig. Es gibt manchmal Christen, die denken sehr schwarz-weiß. Hier seht ihr auch viel schwarz-weiß. Viel Licht und viel Schatten. Und manche Leute sagen, diese sexuellen Dinge eignen sich hervorragend, in schwarz und weiß zu unterteilen, in Licht und Schatten. Das ist erlaubt, das ist verboten. So kann man rangehen ans Leben. Ich meine, was anderes wäre cleverer. Ich fülle zumindest schwarz und weiß hier an dieser Stelle anders. Nämlich, ich mache dir Mut, dass du mal auf die Suche gehst, mal für dich und mit anderen Christen, die nicht bloß dafür da sind, deine Meinung und deine Wünsche und deine Sehnsüchte zu bestätigen, sondern mit dir nach Lösungen suchen und nach einem echten Verständnis. Und wenn du dann zu einer Meinung gekommen bist, dass du dann nach einem guten Umgang suchst. Es gibt wirklich Gemeinden, die sagen einfach, Sex vor der Ehe ist verboten, Punkt. Ich finde, wer das so sagt, der muss auch andere Fragen beantworten. Zum Beispiel die Frage, wie soll man denn das schaffen? Also vor 200 Jahren, das kann man ja biologisch nachvollziehen und auch kann man soziologisch nachvollziehen, vor ungefähr 200 Jahren hatten Mädchen ihre erste Menstruation ungefähr mit 17 oder 18. Da kann man vermuten, dass es bei Jungs auch nicht viel anders war. Heute ist die erste Menstruation bedeutend eher. In der gutbürgerlichen Ehe vor ungefähr 200 Jahren war aber das Idealbild einer Familie ein anderes. Das heißt, die Leute waren Kinder, sind dann in die Geschlechtsreife gekommen, in die Pubertät, mit 17, 18 waren sie soweit und dann haben sie mit 18, 19 auch geheiratet. Das heißt, da gab es eine ganz kleine Lücke zwischen sexuellem Erwachen und Möglichkeit, um Sexualität auch auszuleben. Wir leben heute aber in einer ganz anderen Zeit. Heute sind Menschen mit 10, 11, 12, manchmal auch schon mit 9, beginnt die erste Regelblutung bei Mädchen angeblich. Aber wenn eine verbindliche Beziehung oder gar eine Ehe eingegangen wird, mit Anfang 30, so, was tut man denn dann in den Jahren? Was tut man denn dann mit diesem moralischen Anspruch? Wie will man das füllen? Wie will man das leben? Wer sagt, es ist Sünde, der muss sich unbedingt diese Frage stellen, ja, aber wie denn? Wie soll es praktisch aussehen? Wie gehen wir dann mit diesen Dingen um? Also mit den Dingen, die Gott uns doch angeblich ins Leben gelegt hat, wenn wir das glauben, was im Schöpfungsbericht steht. Wie soll das aussehen? Also ich meine, hervorragende Themen, die hervorragend geeignet sind, um in einer vertrauensvollen christlichen Gemeinschaft nach guten Lösungen zu suchen. Wie kann es praktisch aussehen? Was meine ich mit Licht und Schatten? Ich meine nicht, dass man dieses Thema einordnet in richtig und falsch. Das kann man schon machen. Wir können das auch gemeinsam tun. Aber mir geht es jetzt um was anderes. Nämlich, wenn du für dich den Eindruck hast, hier wird mir etwas klar, aus meiner Gemeinschaft, aus meiner Bibel, wie ich Gott verstehe, wie es gut wäre. Ich krieg's aber nicht hin. Wohin fließt du mit dieser Situation? Gehst du damit in die Finsternis und in die Heimlichkeit? Oder gibst du diesem deiner Wahrnehmung, deiner Selbstwahrnehmung einen Platz im Licht? Gibst du diesem Gefühl, ich bin nicht so, wie ich meine, sein zu sollen, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ich bin nicht so, wie ich meine, sein zu müssen. Gebe ich dem Ding einen Schattenplatz oder einen Lichtplatz? Licht im Sinne von, ich lege es offen, nicht auf dem Altar in der vollen versammelten Gemeinschaft, aber in vertrauensvollen Rahmen. Ein oder zwei Leute, die Verständnis, Bibelkenntnis, vielleicht auch ein bisschen psychologisches Wissen, Gesundheit mitbringen, um dir beiseite zu stehen und mit dir nach Lösungen zu suchen. Dass du nicht in der Heimlichkeit bleiben musst, sondern die Heimlichkeit hat ganz zerstörerische Kräfte in sich. Dass du nicht in der Heimlichkeit bleibst, sondern dass du einen Punkt suchst, wo du den Eindruck hast, dort ist es angemessen, diese Dinge zu thematisieren und nach Lösungen zu suchen. Dass Christus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, das könnte sein, dass er auch für Licht für dich hat, für dich, auch für deine Situation. Im Übrigen meine ich, dass diese sexuellen Dinge besonders schwer zu thematisieren sind, weil sie mitunter besonders schambehaftet sind. Es ist gar nicht so einfach, darüber zu reden. Ich wünsche euch sehr, dass das unter euch gelingt. Ein echtes Fragen, was ist richtig, was ist falsch? Was sagt uns Gott? Wie können wir es verstehen? Wie sind diese Bibelsätze zu verstehen? Diese alten Worte. Was davon ist zeitlos und damit auch für uns gültig? Und was hatte seinen Platz damals? Und wie soll man es leben? Wie kann es praktisch aussehen? Drei Punkte hatte ich mit. Erstens die Bindung. Woran willst du dich binden? Wovon sollst du dich lösen? Das können Menschen sein, das können Angewohnheiten sein, das können Orte sein. Wovon müsstest du dich verabschieden, damit du frei wirst für was anderes? Zweite Sache, Sexualität ist ein unendlich großes Geschenk. Es ist nicht per se böse, gar nicht. Warum sollte es böse sein? Gott hat es geschaffen. Was Gott schafft, ist eigentlich heilig. Wie kann man das bewahren, weil es was Besonderes ist? Und die dritte Frage, Licht und Schatten. Ins Licht fliehen damit, mit dem eigenen Gefühl des Versagens, oder in die Dunkelheit ziehen, damit es niemand mitbekommt.